Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Und ab und zu muss man sich auch mal mit ernsten Themen beschäftigen. Auch wir, ne? Ja, ich weiß, hört sich komisch an, aber ist so. Wir haben heute Clemens zu Gast und Clemens ist einer Therapie unterzogen worden, die 2020 verboten worden ist. Und Therapie, da krümmen sich so bei mir ein bisschen die Fußnägel als Psychologe, weil das ist eigentlich keine Therapie, sondern man müsste eher sagen eine Maßnahme, die zum Glück verboten ist. Das Ganze heißt Konversionstherapie. Clemens, schön, dass du heute hier bist.
Ja, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
Klaro. Also was ist Konversionstherapie/Maßnahme und warum ist Therapie nicht das richtige Wort?
Also unter Konversionsmaßnahmen kann man sowas verstehen wie so spirituelle oder auch psychotechnische Versuche, Menschen entweder heterosexuell zu machen, wenn sie homosexuell empfinden oder bisexuell empfinden, oder auch cisgeschlechtlich zu machen, wenn sie zum Beispiel transgeschlechtlich sich identifizieren.
Cis, erklär nochmal kurz.
Ja, cis bedeutet das, was ich erlebe, wie ich mich selber erlebe, mein Geschlecht und meinen Körper gut zueinander passen.
Also wenn ich homosexuell bin und einen Penis habe, dass das gut ist?
Nee, das hat mit der Sexualität gar nichts zu tun.
Okay.
Also auch ein heterosexueller Mann, wenn er sich als Mann definiert und sein Körper als männlich gelesen wird, also ein Penis dran ist, dann würde man von einem cisgeschlechtlichen Mann sprechen.
Ah, okay.
Na, und wenn du zum Beispiel dich als Frau erleben würdest oder als ein anderes Geschlecht und auch vielleicht gerne was an deinem Körper tun würdest.
Und einen Penis unten dran habt, dann?
Genau, dann könnte das, wäre das zum Beispiel eine Transgeschlechtlichkeit oder es gibt auch noch andere Formen, aber das ist ein anderes
da
Feld.
Da steigen
das
wir jetzt hier ein anderes
Labyrinth ab.
Genau. Okay. Konversionsmaßnahmen.
Ja.
Aus welcher Richtung kommt das? Welche Tradition hat das? Mhm.
Also das, worüber wir heute sprechen, hat einen religiösen Hintergrund. Ich kann eigentlich nur über den christlichen Kontext sprechen. Es gibt sicherlich auch in anderen großen Religionen ähnliche Ideen. Das hat was damit zu tun, dass die drei Buchreligionen, also das Jüdische, das Muslimische und das Christliche, alle auch eine Gesellschaftsvorstellung haben. Ne? Mhm. Die haben eine Vorstellung, wie die Gesellschaft gut funktioniert und die ist natürlich große Überraschung immer vom entsprechenden Gott vorgegeben. Ne? Also in der Bibel, im Alten Testament, schafft Gott Mann und Frau und dann erkennen sie sich, was nichts anderes heißt, als dass sie miteinander schlafen. Ja, und sozusagen bevölkern die Welt.
Und da ist noch die Geschichte mit der Rippe. Das
ja, genau. Also, das ist auch noch so ein Teil, ne? Und später im Neuen Testament wird dann eben auch, gibt es ja diese, bei den Paulusbriefen sowas wie die Frau schweige in der Gemeinde. Also es gibt auch hierarchische Vorstellungen, wie Familie organisiert ist. Ne? Also wer ist der Haushaltsvorstand, wer ist für die Kinder zuständig und so.
Mhm. Ja. Tauchen in der Bibel schwule Männer auf?
Ab ja, das ist eine Streitfrage, ne? Also es gibt ein paar Stellen, die über mann-männlichen Sexualverkehr Aussagen machen,
ja.
Alle nicht so, also ist nicht so gut, soll man nicht. Und das ist jetzt ein bisschen die Frage, wie du die Bibel verstehst, wenn du die als ein historisches Dokument verstehst, was in einer bestimmten Zeit mit einer bestimmten Idee geschrieben worden ist, dann kann man die gut einordnen, ne? Aber ich bin auch, also ich bin kein Theologe, ich kann keine Exegese. Wenn du aber glaubst, dass die Bibel von Gott, so wie sie da steht, gewollt war, jedes Wort so stimmt, dann kannst du das schon so deuten.
Mhm. Ja, aber man geht ja davon aus, dass ungefähr jeder zehnte Mann schwule Tendenzen hat, ne? Und es gab 12 Jünger, das heißt, es muss mindestens einer dabei gewesen sein, statistisch, der diese Beischläfe ein bisschen anders genossen hat.
Vielleicht war es Jesus selbst.
Wer weiß.
Man weiß es nicht.
Er hat alle geliebt.
Ich glaube, dass in der Zeit das gar nicht möglich gewesen wäre, das so zu beschreiben, weil die Idee von Homosexualität als Konzept kommt aus dem 19. Jahrhundert.
Ah.
Na, also davor gab es irgendwie sexuelle Handlungen. Mhm. Und im 19. Jahrhundert entsteht ja mit der aufkommenden Moderne so eine Vorstellung davon, dass das was mit einer Identität zu tun hat, die wir ja heute ganz stark haben. Mhm. Aber davor, also davor gab es natürlich auch irgendwie Typen, die mit Typen rumgemacht haben. Und okay. Das war auch oft verboten. Ne? Mhm. Aber man hat da noch nicht von so einer komplexen Identität, schwule Identität, lesbische Identität gesprochen.
Und es war dann einfach so?
Das war so.
Okay.
Außer im Römischen Reich, da wurde, glaube ich, alles weggemöbelt, was ja. Nicht bei 5 auf den Bäumen war.
Also, überall, wo man es versenken konnte, wurde versenkt.
Ja, also ein Freund von mir, der ist Islamwissen oder Religionswissenschaftler mit so einem Schwerpunkt Islam, der macht da auch ganz spannende Sachen dazu und schaut, wie zum Beispiel Männlichkeitsvorstellungen im islamischen kulturellen Kontext was mit aktiver Homosexualität zu tun haben. Ne? Also aktiv im Sinne von wer fickt. Ne? Mhm. Und es gibt ja auch diese Geschichten aus Griechenland, also aus antiken Griechenland, wo ältere Herren sozusagen gesellschaftliche, jetzt wollte ich sagen Einführung, das ist jetzt ein blödes Wort, also gesellschaftliche Integration gegen ja, gegen Zwicken getauscht haben. Ne? Also das würde dann aber
du
nicht...
Du sagst Ficken, also wir sagen hier immer Bimsen. Das ist un-
ich hoffe, es ist okay für einen Podcast, wenn wir...
Ja, du kannst das nennen, wie du möchtest. Ich habe das Wort schon lange nicht mehr im Mund genommen.
Ja, genau. Aber das ist halt noch was anderes gewesen. Ne? Das war eine soziale Praxis, die, glaube ich, eher was mit wer darf in die Gesellschaft wie eingeführt werden zu tun hatte und hatte nichts mit schwulen Identitäten, wie wir sie heute kennen, zu tun.
Sondern mit Dominanz dann eher?
Ich würde sagen, es war ein Tauschgeschäft, ne?
Wie darf ich das verstehen? Was heißt das konkret, dass da...
Dann die Jünglinge, bis sie Bartwuchs hatten, durften sozusagen hinhalten und die Älteren, die quasi gesellschaftlich... Ja, das war tatsächlich der...
Oh, da hätte ich ja Schwierigkeiten. Ich habe nicht so krass viel
Bart. Du wärst jetzt noch ein Jüngling.
Ja doch, es würde reichen, glaube ich.
Es würde reichen,
ja.
Okay.
Also das war ja...
Mehr als mein Vater, würde ich gerne mal an der Stelle anmerken.
Mein Lebensling, mein Junge.
Ich wäre immer der Schornsteinfeger. Nee, der Schornsteingefegte.
Du wärst der Schornstein.
Genau, aber das war einfach ein Tauschgeschäft. Ne? Und da ging es, ich weiß, also klar, ich glaube schon, dass es da auch um Dominanz geht, weil das ja natürlich eine soziale Stellung, das ist ja bei heterosexuellem Sex auch so, ne?
Ja.
Dass das also durchaus was mit Dominanz oder Nicht-Dominanz zu tun hat, wer hält hin und wer wird gefickt sozusagen und wer fickt, ne? Also.
Ist das so? Ich glaube, es würden viele Frauen anders sehen.
Ich glaube auch. Ja, das ist aber auch was wir heute sozusagen anders sehen, aber das ist ja auch was eine Geschichte hat. Mhm. Also, dass die Bibel über weibliche Sexualität keine Aussagen trifft, hat ja was mit ihrer Zeitgebundenheit zu tun. Ne?
Wie bist du denn aufgewachsen? Du scheinst ja in einem christlichen Kontext aufgewachsen zu sein, ne?
Ich komme aus einem kleinen 96-EinwohnerInnen-Dorf im Schwäbischen Wald, also den kennt kein Mensch, deshalb braucht man den noch nicht nennen. Und komme eigentlich aus einer sehr klassisch evangelischen, traditionellen Familie. Mein Vater war Offizier, meine Mutter war Hausfrau, ich habe zwei große Brüder, wir haben irgendein Haus gemietet da auf diesem Kaff und sind da halt so aufgewachsen, so in den 80ern.
Wir haben gerade eben schon über das Outing gesprochen, vielleicht der Schritt davor. Wann hast du gemerkt, dass du schwul bist? Mhm. Darf man das so sagen eigentlich?
Ja, also bei mir ja, es ist meine Selbstbezeichnung.
Okay.
Also es ist immer günstig, wenn man über Leute redet, wie man sie bezeichnet, wenn man sie vorher einmal kurz fragt.
Ich habe dich ja vorher gefragt.
Eben, du hast mich vorher gefragt. Ich hätte das aber auch sonst im Nebensatz eingeführt. Also.
Okay, und manche sagen ja, ich bin gay, manche sagen, ich bin schwul. Ja. Dann muss man vorher fragen, was bist du?
Ja, weil ich glaube, das ist schon wichtig, weil mit diesen verschiedenen Begriffen so, glaube ich, auch verschiedene so Vorstellungen von sich selber einhergehen. Also ich hatte eine Phase, wo ich auch gesagt habe, ich bin homosexuell, wo mir das total wichtig war, nicht schwul zu sein.
Okay, und wo ist der Unterschied jetzt zwischen gay, homosexuell und schwul? Ist gay hat sowas Glamour-mäßiges. Es hat irgendwie was Party und Beats und alle sind gut drauf. Und schwul ist so für mich der normale Standard so. Ich bin schwul, was soll ich sagen. Und homosexuell ist so dieses Korrekte.
Ja, das ist
so in der Politik.
So ein sehr technischer Begriff.
Ja, ich bin homosexuell und wir haben Geschlechtsverkehr.
Genau, also homosexuell hat halt für mich den Nachteil, dass es eben stark auf die Sexualität nur abstellt. Mhm. Und ich verstehe meine sexuelle Orientierung oder mein Begehren oder wie auch immer man das nennen will, eben auch was Politisches. Ne? Also es ist natürlich so, dass wenn ich... mit einem Typ durch die Hand in Hand irgendwo durch die Stadt laufen würde, dann würde man sehr schnell merken, wie politisch das ist.
Ne? Ja, in Berlin?
Kommt drauf an, wo du in Berlin bist. Also es gibt ja hier in Berlin inzwischen, werden ja schwulenfeindliche oder queerfeindliche, müsste man jetzt sagen, Straftaten registriert. Und es gibt sie.
Ja?
Durchaus. Okay, ja, es ist halt die Frage, durch welches Viertel du läufst. Ne? Also ob du jetzt gerade durch irgendwie Lichtenberg oder ob du in Mitte bist. Ne? Also ich glaube, das macht nochmal einen großen Unterschied. Ja,
definitiv. Ich würde es nicht gern ausprobieren, aber ich glaube dir.
Ich glaube auch bei uns im Brandenburger Vorort dürfte da, obwohl wir haben schwule Nachbarn, fällt mir gerade auf. Ja. Die werden da ganz im Gegenteil.
Du weißt nicht, ob sie schwul, homosexuell oder gay sind.
Ach so, stimmt. Das könnte ich sie mal fragen. Ja. Ich glaube.
Ich weiß nicht, ob du das fragen solltest. Warum auch?
Ich glaube, der eine ist gay. Und der andere schwul. Ja. Wenn man jetzt in diese Definition
kommt. Passt das überhaupt vom Glamour-Faktor zusammen?
Ja, warum nicht? Also
Kann doch einer glitzern und der andere kann...
Genau, der eine glitzert ein bisschen mehr.
Der andere ist bodenständig, oder?
Genau, der muss irgendwie die Pferde zusammenhalten.
Der andere, der baut immer und macht und tut und der andere ist mal so, das hast du schön gemacht.
Okay.
Ja, super.
Clemens,
das ist übrigens eine sehr heteronormative Perspektive, ne?
Ja.
Für mich eine Person, das ist ja so eine klassische, ist ja nicht schlimm. Sondern in der Bildungsarbeit die klassische Frage, wer ist in eurer Beziehung der Mann und wer ist die Frau?
Ja.
Und ich frage mich dann immer, was heißt das? Also,
was heißt das denn?
Genau, also heißt das, der gefickt wird, ist die Frau oder ist der kochen kann die Frau oder ist der irgendwie, weiß ich nicht, den Hund ausführt die Frau oder?
Kann es nicht wechseln?
Na eben, also man kann ja
auch. Also vor allem.
Ja, das ist ja eine total blöde Zuordnung, also sexuell ist natürlich ein bisschen mehr drin als nur das eine, ne?
So. Ja.
Geben jetzt aber, wo du hier bist, ich fahre manchmal ein bisschen Skateboard und da gibt es einen Rollstuhlfahrer und ich sehe von 150 Meter Entfernung, dass er entweder homosexuell, schwul oder gay ist. Warum ist das so? also habe ich da einen Blick für. Ich könnte dir von 20 Männern sagen, wer gay ist und wer nicht.
Jetzt hätten wir vorher den Test machen sollen, ne?
Ja, ja, nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, aber ja. Woran liegt das, glaubst du, dass man das bei manchen vom Verhalten merkt? Ich werde übrigens sehr oft von schwulen Männern angemacht, speziell in der Sauna. oder von Gays oder von Homosexuellen. Vielleicht strahle ich das irgendwie auch aus, dass der Gay da bei denen da anspringt. Aber woran liegt das, glaubst
Vielleicht du? Finden sie dich einfach auch nur heiß und es ist ihnen scheißegal, ob du selber
ob ich das auch geil nicht. Finde.
Also, ne, könnte ja auch sein.
Ja.
Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie ich eigentlich in meinem Coming-out sozusagen damit umgehe, dass ich ein Coming-out haben muss.
Mhm.
Also ich habe ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also ich kann mich sehr stark anpassen. Das ist ja so dieses Thema beim Fußball zum Beispiel, dass es ja irgendwie, es gab ja zum Beispiel Thomas Hitzlsperger oder den Urban, dessen Vornamen ich mir niemals merken kann. Das waren beides ja Spitzensportler, die sehr, sehr betont maskulin sich gegeben haben und dann irgendwann nach ihrer Karriere gesagt haben, ich oute mich jetzt als schwuler Mann. So. Das ist eben eine Möglichkeit. Also du kannst quasi versuchen, das zu verdrängen oder zumindest zu verbergen. Und dann gibt es, glaube ich, auch Leute, die einfach auch aus diesen Geschlechterstereotypen so ein bisschen raus wollen, ne? Und sich dann erlauben wollen, auch ein bisschen, also was du wahrscheinlich siehst, ist wahrscheinlich einfach jemand, der mit ausladenden Gesten, hoher Stimme, ein bisschen femininer wirkt als der klassische Mann, ne? In Anführungszeichen. Ja.
Und mehr seine Emotionen vielleicht lebt in beide Richtungen.
Genau. Und ich glaube, dass das eben auch eine Möglichkeit ist. Also soziologisch würde ich sowas Subjektpositionen nennen. Also welche Subjektpositionen habe ich in der Gesellschaft? Wo kann ich mich quasi dran orientieren auch in einer bestimmten Situation? Also weil schwule Jungs oder lesbische Mädchen oder bisexuelle Leute, also ich rede jetzt einfach mal so von mir, wir wachsen ja in heterosexuellen Kontexten auf. Wir haben keine sozusagen großen Möglichkeiten, uns Vorbilder zu suchen. Also heute ist ein bisschen anders durch die mediale Vernetzung und vielleicht auch durch eine größere Offenheit. Aber also als ich ein kleiner Junge war, waren für mich schwule Männer alte Männer, die Kinder verführen. Das ist das Bild und die waren geschminkt in meiner Welt. Damit bin ich aufgewachsen.
Stimmt.
Und habe sogar Clowns. So Filme.
Ganz klassische.
ja, so, nicht ganz so schlimm, aber so in die Richtung. Ne?
Ja, das stimmt. Das Bild kann ich bestätigen. Ist bei mir auch so gewesen.
Gewesen. ja, genau. Und mit dem Ding bin ich aufgewachsen. Und ich meine, jetzt kannst du dir überlegen, als ich dann zum ersten Mal irgendwie gemerkt habe, okay, ich stehe halt irgendwie doch eher auf Stefan und nicht auf Ulrike. Ne? Was für Ulrike, glaube ich, sogar schade war damals, aber es war halt so. Und das war das Bild, was ich dann von mir hatte. Ne? So einer werde ich.
So ein alter Mann, der
geschminkt ist und irgendwie kleine Jungs in den Aufzug zieht. So, das war meine Vorstellung von Schwulsein.
Krass. Und wie wurde das aufgenommen? Weil ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich bin mal eine Weile auf dem Dorf aufgewachsen und wir hatten einen Nachbar, der hatte einen ultra strengen Stiefvater. Und der Nachbar hat halt schon die ganze Zeit mit Barbies gespielt. Und wir wussten eigentlich alle, dass er mal homosexuell wird oder dass er homosexuell ist. Ich meine, da ist ja auch mal der Unterschied. Man wird ja nicht homosexuell, man ist. Und der kam dann immer zu uns rüber, weil meine Mutter sehr offen war einfach für alles. Und der hat sich bei uns wohler gefühlt. Und der hat von Kindheit an mit Barbies gespielt, Haare gemacht. Und der hat eine Frau später geheiratet, weil das bei uns in der Gegend dann nicht so angesehen war. Hat auch ein Kind gemacht. Und mit 28 hat er erst gesagt, hey, ich habe meinen ersten Freund. Wie war das bei dir? Also dein Werdegang?
Also ich habe, glaube ich, bis ich 14 war, gar nicht verstanden, was schwul ist. Also ich hatte halt dieses Bild, aber ich habe das nicht zusammengekriegt mit was anderem. Ne? Also das war halt irgendwie sowas Schlechtes. Und das ist ja in meiner Schule nicht anders gewesen wie in anderen Schulen. Also schwul war ja ziemlich ein praktisches Schimpfwort. Also damit konnte man irgendwie ziemlich gut punkten. Wenn nicht aus Versehen jemand erwischt hat, der stärker war, dem man das gesagt hat, dann musste man auch ein bisschen aufpassen. Also es funktioniert ja. Ne? So. Und für mich gibt es so einen Zeitpunkt, ich war irgendwann mal in Stuttgart, was ja so die nächstgrößere Stadt da war und habe da so eine Broschüre eingesammelt, ich weiß gar nicht mehr warum, die hieß Verliebte Jungs und das war so eine Aufklärungsbroschüre von der AIDS-Hilfe und da war so, also das war halt so ein bisschen, weiß ich nicht, krieg keine Chlamydien und krieg kein AIDS und aber eingebettet in so eine Mini-Foto-Love-Story mit zwei so Typen, ne, die dann irgendwie sich kennenlernen und dann rumknutschen und irgendwie so, also sehr sehr, sehr, sehr unschuldig und ne, so. Und das habe ich so gelesen und ich glaube, ich war da vielleicht auch so ein bisschen naiv, ne, als so Landkind und habe so gedacht, ja, ich glaube, das ist es jetzt. Und so, das war so, der Schritt war leicht, ne. Und das
Ganze, für dich hast du das entschieden.
Genau, ich habe das gelesen, habe gedacht, ich will auch mit einem Typen rumknutschen, das gefällt mir, ich mag das.
So hattest du bis dato noch nicht?
Nee.
Wie alt warst du da?
14.
14, okay.
Ich habe das erste Mal mit einem Typen rumgeknutscht, da war ich Anfang 20.
Wow.
Ja.
Warum hat das so lange gedauert?
Ja, ich habe mich zu Hause nicht geoutet, das war nicht so dran irgendwie.
Na gut, dein Vater war wahrscheinlich nicht so richtig dafür, oder?
Ja, ich glaube, also...
Sorry, das ist auch wieder mein
Homonormativer Blick.
Genau, das ist wieder mein Klischee. Homonormativer Blick. Ich bin ja Offizier, hier wird stramm gestanden. Wie war denn dein Vater und wie war deine Mutter?
Also ich würde sagen, ich komme schon aus einem konservativen Elternhaus. Ne? Also
beschreib das mal, was steht dafür?
Familie war sehr wichtig, also auch so eine Vorstellung, dass man später heiratet, Kinder kriegt, war ziemlich wichtig. Und wir sind halt sehr stark auch an die Kirche angebunden gewesen. Also ich komme aus einer ganz normalen evangelischen Landeskirche, wie die halt in den 80er Jahren in Württemberg so war. Mhm. Ich habe zwei große Brüder, die waren da auch sehr, wir waren da alle engagiert, Kirchenchor, Kinderkirche, Jugendkreis, Jungschar, Konfirmationsunterricht, Gemeindeessen, also viel von unserer Familienurlaub mit der Kirche. Ne? Oh. Also ja, viel von unserem sozialen Leben hat sozusagen im Rahmen von Kirche stattgefunden.
Katholisch oder evangelisch?
Evangelisch.
Ihr wart sowas wie die Zeugen Jehovas der Evangelien, also richtig eingebunden.
Ja, ich würde es jetzt nicht so apodiktisch sagen, ich würde einfach sagen, das war einfach das soziale Leben, was wir hatten. Ne? Also da auf dem Dorf hat man ja ungefähr so als Jugendlicher vier Möglichkeiten. Die Freiwillige Feuerwehr hatten wir schon, der Fußballverein, die evangelische Kirche, die katholische Kirche und vielleicht noch das Rote Kreuz. Mhm. Also wenn man irgendwo Leute kennenlernen will und irgendwie was machen will, so.
Oder Outsider sein.
Ja, genau, aber das war irgendwie nicht so meins.
Klar, der Mensch sehnt sich nach sozialem Anschluss.
Mhm, und ja, genau. Und so bin ich aufgewachsen, ne? Und für mich war das ja auch cool. Also ich habe irgendwie an diese Jugendzeit durchaus auch positive Erinnerungen, weil es ist schön eingebunden zu sein in so eine Gemeinschaft, wo man hingehört und wo man die Leute kennt und wo man miteinander was macht, ne? Und auch schöne Sachen macht und so, genau.
Haben deine Eltern dann irgendwann mal gefragt, ob du Lust hast, eine Frau kennenzulernen? Weil das war ja dann...
Ja, das war später.
Okay.
Ich glaube, das hat sich bei uns eigentlich gar nicht thematisiert so richtig, ne? Mhm. Also so Beziehungsfragen oder so. Mein einer Bruder, der hatte dann irgendwann auch eine Freundin und das war, glaube ich, auch okay, dass er die hatte. Aber ich erinnere mich nicht an Gespräche so richtig über Freundschaften, Freundinnenschaften und solche Sachen.
Also sexuelle Aufklärung hat in dem Sinne auch... Nee. Sorry, ich frage mal.
Nee, das hat bei uns nicht stattgefunden.
Hast du deine Eltern beim Sex mal erwischt?
Nee.
Okay, gut. Also die hatten eigentlich keinen mehr, nachdem die euch drei gezeugt hatten.
Das weiß ich nicht. Oder also, darüber möchte ich auch ehrlich gesagt nicht so viel nachdenken. Dass es
haben sie jetzt noch Sex?
Kann man nicht wissen, sind ja schon sehr alte Leute. Die sind ja fast, also mein Vater ist über 80. Ne?
Was abgehen soll im Altersheim, das...
Ja, da geht's erst wieder los.
Ja, meine Mutter hat eine Weile im Altersheim gearbeitet. Die meinte, das ist richtig Party. Also, ja,
ist doch gut.
Aber Verhütung ist nicht mehr so ein Thema.
Nee, muss man nicht. Also Chlamydien können halt immer noch passieren.
Ja, ja, klar.
Habe ich damals gelernt, aber...
die zieht man im Alter einfach so weg.
Ja, genau. Das Immunsystem springt nicht mehr drauf an. Genau. Okay. Und wann war denn der Zeitpunkt, dass du deinen Eltern, falls du es ihnen irgendwann gesagt hast, dass du, damals hast du gesagt, dass du homosexuell bist?
Damals habe ich, glaube ich, noch gar nicht so einen richtigen Begriff gehabt. Ich habe meinen Eltern das gesagt mit 27.
Ach so, so spät. Wow. Du hast mit 14 festgestellt, okay, es ist Männer oder Jungs sind's. Und bist ja dann trotzdem noch durch den Alltag durchgegangen, Kirche und hast die Gemeinschaft dort gesucht. Und war es da schon für dich schwierig, dass du gemerkt hast, ich stehe eigentlich auf Jungs, aber ich habe mich noch nicht geoutet. Wie gehe ich da im Alltag mit um?
Ja, das ist so schwer zu erklären. Aber in meinem Kopf gab es ein implizites Verbot, ne? Also ich darf das nicht sein. Also ich habe das mir angeguckt und wollte das. Und ich wusste aber natürlich auch, es ist völlig unmöglich, das zu leben, solange ich in diesem Dorf wohne. Ne? Das geht nicht.
Ah.
Also es ist undenkbar irgendwie.
Dann ist man draußen.
Ja, also ich weiß nicht, wie meine Eltern damals reagiert hätten. Also sie haben sich später sich, glaube ich, ganz gut geschlagen, kann ich genau erzählen. Aber ich weiß nicht, wie das damals gewesen wäre. Und das ist ja auch eine schwierige Situation. Also du bist ja komplett abhängig, ne? Von deinem familiären Kontext. Also, und es gibt ja zum Beispiel hier in Berlin eine Wohngruppe, glaube ich, für Leute, die zu Hause ausgeflogen sind, weil sie queere Leute sind. Also das wäre bei uns, glaube ich, nicht passiert, aber ich glaube, die Stimmung hätte es nicht gerade gehoben, ne? Also.
Wie kamst du denn zu den Konversionsmaßnahmen?
Genau, also ich habe durch diese starke Prägung in der Landeskirche, also evangelischen Landeskirche, was ja so ganz normaler klassische Kirche, wie man sich das halt so vorstellt, ist, das war mir irgendwann ein bisschen langweilig und auch nicht radikal genug.
Also wusstest du, dass das Wort radikal
kommt? Ja, ich war schon immer irgendwie, glaube ich, immer auf der Suche so nach den Extremen. Bisschen sassy, bisschen edgy. Und ich habe dann angefangen, in so freikirchliche Kontexte zu gehen. Also ich weiß nicht, wie vertraut euch das ist. Ne? Es gibt ja so sehr, sagen wir mal, modern aufgemachte Gemeinschaften oder Gemeinden, die, also da gibt es dann keine Orgel, sondern eine E-Gitarre und da wird dann nicht aus dem Liederbuch gesungen, sondern dann singt man irgendwie so ganz krasse Lieder und Leute sprechen zwischendurch. Und
ja, gibt's. Und ein paar von denen sind auch nach Afghanistan gegangen, also Untergruppierung, und haben versucht, Leute zu konvertieren. Das ist nicht so gut ausgegangen, die Geschichte.
Nee. der Missionsauftrag ist natürlich, ne, ist
bisschen also, schwierig.
Ja, und der ist halt auch da rein, also der ist dieser Glaubensperspektive ist der eingeschrieben, ne?
Ich habe einen Kumpel, der ist in der Freikirche, sein Vater ist Pastor und Alter, das hat so lange gedauert. Ich habe ihm 1000 Mal gesagt, du, ich war früher bei den Zeugen Jehovas, Kirche ist bei mir auf jeden Fall durch und glaub du doch an deinen Gott. Und das hat richtig lange gedauert, bis er mir nicht mehr kam mit, du müsstest doch mal. Und ich so, Alter, wenn du das jetzt noch einmal aufbringst.
Ach wirklich, der hat dich versucht zu...
Ja, aber super unterschwellig die ganze Zeit. Ach so, okay. Also ja, super so, es geht uns ja so gut, komm doch mal vorbei. Hey, mir geht's auch gut.
Ja, weil du, wenn du nicht gerettet bist, dann droht dir quasi die ewige Entfernung von Gott, also die Hölle, ne? Das ist die Denke. Also diese, sagen wir mal, sehr streng oder sehr radikal, wenn du Zeugen Jehovas bist, ist es ja nicht anders, ne? Diese sehr sich radikalisierenden Glaubensgemeinschaften, die haben ein sehr schlichtes Weltbild, würde ich sagen. Also es gibt halt richtig und falsch.
So, ja,
und das war es ungefähr.
Es ist einfach.
Ja, und je nachdem, woran man glaubt, ist halt richtig auch relativ schnell beschrieben, ne? Mhm. So, und falsch ist halt der Rest. So.
Ja. Das, was man hinter verschlossenen Türen macht.
Ja, oder dass man, also Ehescheidung, außereheliche Kinder, sonntags nicht in die Kirche gehen, nicht genug spenden, nicht moralisch sein, was weiß ich. Da gibt es 100 Möglichkeiten, was alles falsch ist.
Ne? Ziegen, Schafe.
Das wäre jetzt eine andere Geschichte. Also ich fand es damals total attraktiv, weil das halt einfach große Freiheit war, ne? So. Also in 3 Stunden singen und irgendwie da erzählen Leute, was sie mit Gott erleben. Und das klang alles total spannend für mich. Und ich glaube, für mich war das auch erstmal gar nicht so im Gegensatz zu dem, was ich so empfunden habe, sondern weil ich das ja eh nicht leben konnte, war das erstmal gar nicht so wichtig. Und ich fand das irgendwie wichtig. Also Christsein war für mich schon wichtig damals, ne? Ist heute nicht mehr so, aber zu der Zeit war das irgendwie ein wichtiges Thema in meinem Leben. Und dann habe ich mich dem so angenähert, ne, hab da auch Bücher gelesen, so, wo Leute dann erzählen von ihrem Leben mit Gott und also man kann da ziemlich schnell, ziemlich umfassend sich auch eingemeinden lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht relativ zügig. Ja.
Okay, da bist du dann drin gewesen, reingesogen worden, die Gemeinschaft, das Gitarrenspiel und das Gesinge hat dich angezogen und auf einmal warst du mittendrin. Und wann kam jetzt die Konversionsmaßnahmen?
Genau, ich bin im Sommer immer, also wenn wir nicht zusammen mit der evangelischen Kirchengemeinde in die Familienfreizeit gefahren sind, irgendwann haben wir das aufgehört, dann sind wir Jungs immer so auf unterschiedliche Freizeiten gefahren, die so christliche Freizeiten, ne? Also es gibt so eine große Organisation, Studentenmission Deutschland hieß die damals, ich weiß nicht, ob die heute noch so heißt, und die haben halt so Freizeiten angeboten, da konnte man nach Norwegen fahren, nach Dänemark oder in meinem Fall war es Baltrum, also so eine kleine ostfriesische Insel.
Klingt geil.
Ja, genau. Und ich war da auch schon, das war auch nicht meine erste Freizeit mit denen. Und das war auch immer, also das haben halt so ehrenamtliche Teams geleitet und das hing immer ein bisschen davon ab, wer da jetzt gerade so mit dabei war, wie das so gelaufen ist. Ne? Aber meistens war das total nett. Also 2 Wochen Zeltlager so mit anderen Jugendlichen aus ganz Deutschland, das hat schon was für sich. Also das,
voll.
Das fand ich cool. Und diese Baltrum-Freizeit, das waren, ja, da ist halt was anderes passiert, ne? Also das war ein Leitungsteam, da kannte ich auch niemand. Ich hatte auch nur eine Person, war noch mit dabei, die ich kannte. Also es war eine sehr fremde Gruppe. Und das waren offensichtlich sehr freikirchliche Leute, ne? Also das waren eben nicht Leute, die aus so normalen evangelischen Kirchengemeinde oder katholischen Kirchengemeinde kommen, sondern das waren also, ja, ich würde sagen,
Hardliner.
Hardliner, genau. Hardliner Gottes. Und ich hatte oder würde heute sagen, ich war einfach relativ schnell auf dem Radar, ne? So von diesem Typ, der das geleitet hat. Ich nenne den immer Michael. Ich glaube, dass der anders hieß oder Frank. Also Frank oder Michael, der hieß aber anders.
Also Frank und Michael, ihr braucht euch nicht angesprochen fühlen.
Genau. Und die haben so ganz irre Sachen gemacht, ne? Der kam irgendwie, es gab so am 2. oder 3. Abend, gab es so einen ganz komischen Gruppenabend über satanische Verstrickungen. Und ich habe das gerade, also ne, ich bin ja auch immer so, ich bin schon sehr vertrauensselig, ne, und habe gedacht, ja, ist ein spannendes Thema, ne, und geht ja auch vielen Leuten so und da kann man sich auch von heilen lassen und so. Habe ich auch 5 Bücher drüber gelesen, alles schön, ne, so, und dann kam hinterher einer, meinte, du, den Ahnen haben wir nur für dich gemacht. Nee, nur wegen dir, hat er gesagt, nur wegen dir gemacht. Ich habe schon gedacht, weiß ich nicht, konnte ich auch nicht so relaten dazu, ne, weil ich so dachte, ja, ich bin doch eigentlich irgendwie ganz schön christlich, also passt so, ne. Und das passierte in den nächsten Tagen immer wieder, dass immer irgendwelche Leute aus diesem Leitungsteam irgendwie so mit mir spazieren gehen wollten und mir dann irgendwas erzählt haben, irgendwie. Da habe ich es noch nicht gerafft, ne? Und dann kam so eine Person irgendwann und meinte, ja, sie hätte jetzt mit einer Glaubensschwester gesprochen und die hätte Visionen von mir gehabt. Das ist so im charismatischen Kontext ein relativ übliches Verfahren. Also das sind halt diese Gaben des Heiligen Geistes, dass Leute dann irgendwelche Bilder kriegen und das sind dann so prophetische Bilder, die Gott ihnen sozusagen so schickt und dann muss man die interpretieren und dann weiß man, was Gott will.
Also mit Substanzeinnahme oder ohne?
Nur wenn du 3 Stunden Halleluja singst, also brauchst du, glaube ich,
Die Substanzeinnahme.
Genau, brauchst du keinen Keter mehr, um sowas zu machen. Und genau, und das Bild war, also ja, wir haben dich gesehen und du sitzt in einem Käfig und da sitzt ein Dämon drin und du wirfst hier Schlangen auf die anderen Teilnehmer und das ist gefährlich und du bist gefährlich für die Gruppe.
Du wirfst deine Schlange auf die anderen Teilnehmer?
Nee, Schlangen in dem Fall. Also es war sehr entsexualisiert.
Okay.
Nicht, was du wieder denkst. genau. Aber mir wurde in einem Gespräch auch gesagt, man hätte gesehen, dass sich einen der Teilnehmer lüstern angeschaut hätte. Was auch immer. Das heißt, ich erinnere mich nicht, aber...
Okay. Aber krass eigentlich, ne?
Ja.
Weil was ja passiert ist, ist, du hast dich denen angeschlossen, weil du eine Gruppe und ein Gemeinschaftsgefühl gesucht hast. Und dann haben sie dich nach und nach über verschiedene Ansätze aus dieser Gruppe geholt und dich damit verdammt vulnerabel gemacht, ne?
Genau. Und ich war 15. Das darf man immer nicht vergessen. Ja. Also ich bin nicht der 45-Jährige, der jetzt hier sitzt und sagen kann, das ist damals passiert. Ich war
selbst 15. Und außerhalb deines häuslichen Kontexts.
Ja. Genau.
Also weg von zu Hause.
Mit 40 Mark Taschengeld.
Schlimmer geht's eigentlich nicht.
Auf der Nordseeinsel bald rum.
Schlimmer geht's eigentlich nicht. Also Du warst ganz auf dich alleine gestellt.
Genau, und die haben dann auch was gemacht. Also das, was ich jetzt so im Zeitraffer erzähle, das waren so die ersten paar Tage, das ging ja 14 Tage, dass die mich dann tatsächlich auch sozial separiert haben von der Gruppe. Die haben dann irgendwie die Gruppe, also die anderen, die haben dann einen Ausflug gemacht und ich musste dort bleiben, weil ich ja gefährlich bin. Ne? Also es könnte ja was passieren, ich könnte ja jemand infizieren oder was weiß ich. Da wussten wir noch nicht so ganz, worum es geht. Also es ging nur um dämonische Verstrickung am Anfang. Ne? Also es hatte noch keinen Namen. Aber ich glaube, es war allen klar, worüber wir sprechen. Ne? So.
Die aber noch nicht, ne?
Also bis dann der Typ zu mir gesagt hat, ich hätte den einen der Lüstern angeguckt. Ne? Also das wäre jetzt vielleicht eine so eine Sache. Also genau. Ich kann das tatsächlich nicht rekonstruieren, ob ich vielleicht 2 Sekunden länger irgendwie auf die Hände oder auf den Arsch geguckt habe als den anderen Leuten. Ne? Ich erinnere mich in dieser Zeit als ziemlich unschuldig. Also,
ich frage mich halt, warum die Erwachsenen dich herausgepickt haben. Also es können ja nicht nur die Gotteseindrücke gewesen sein.
Ich glaube, ich war damals einfach schon ziemlich verletzlich. Auch, ne? Also ich habe mich damals schon oft einsam gefühlt. Das führe ich auch zurück auf eben meine eigene sexuelle Orientierung oder die Unmöglichkeit, die zu thematisieren, darüber zu sprechen. Hatte ja auch niemand, mit dem ich da hätte drüber sprechen können. Also es gab keine anderen schwulen Leute in meinem Umfeld oder lesbische Leute oder was auch immer. Ne? Das gab es einfach nicht. Das heißt, für mich war das schon auch ein Einsamkeitserleben. Und ich vermute, also wenn wir nachher über das Ereignis sprechen, wird das vielleicht ein bisschen deutlicher. Da geht es ja auch um Macht. Ne? Das sind ja auch Dominanz- oder Machtgeschichten, diese Konversionsmaßnahmen. Und zumindest so, wenn sie so sind wie bei mir. Und ich vermute einfach, das war eben eine Möglichkeit, also sich jemand aus der Gruppe rauszunehmen, der sowieso gerade nicht so ganz festen Boden unter den Füßen hat. Ne? Und ob ich irgendwie mit den Armen gewedelt habe beim Reden, das weiß ich einfach leider nicht mehr.
Ja.
Kann schon sein. Ne? So, das mache ich ja heute noch manchmal, also passiert.
Es kann auch einfach sein, und das war so ein bisschen meine Frage, dass sie dich als schwächstes Glied so ein bisschen erkannt haben und das dann für sich halt, ich sag mal, ausgenutzt haben.
Aber ich glaube immer dass die das nicht, also das würde ich unterstellen, ich glaube, es ist keine bewusste Geschichte gewesen, sondern ich glaube, die Geschichte, die hatten, war, da ist jemand, den wir retten können. Mhm. Also dieses Leute retten ist ja in diesem Evangelikalismus so irre wichtig, ne?
Die haben es gut gemeint.
Ja, auch. Also, aus ihrer Perspektive wahrscheinlich, ja, aus meiner nicht, ne? Aber aus ihrer Perspektive ist es bestimmt getragen worden von diesem religiösen Wahnsinn, dass man alle Leute irgendwie retten muss, die um einen rum aufschauen. Also mir hat einer von denen auch, nachdem das dann passiert ist, gesagt, er hatte das Gefühl, die ganze Freizeit hätte nur stattgefunden, damit ich gerettet werde.
Wie ging es weiter?
Ja, psychotisch würde ich sagen. Nein, genau, und dann irgendwann wurde mir halt, also nachdem dann diese hier... dämonische Verstrickung und die Visionen und so hat mir halt der Freizeitleiter, also Frank Michael, gesagt, also es gibt jetzt irgendwie 2 Möglichkeiten, ne? Also wenn Gott jetzt auf die Welt kommen würde, also wenn jetzt das jüngste Gericht stattfindet, also die Apokalypse über uns hereinbricht und Jesus da ist, wo bist du, Clemens, Himmel oder Hölle? Ich glaube Hölle. Ja, der war auch so ein bisschen autoritär. Und hat mir sehr deutlich gemacht, also es gibt jetzt halt irgendwie die Möglichkeit, dass ich so weiterlebe wie bisher und dann wäre ich aber leider kein guter Christ oder er würde diesen Dämon irgendwie aus mir rausholen, der hätte da auch schon so eine Vision gehabt, dass er das könne und das solle und bla 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 und so und dann stand ich da so ganz alleine, ne, und irgendwie mit diesem Ding, also in mir ist ein Dämon, ist jetzt auch nicht so eine schöne Vorstellung, ne, also so ich hatte noch nicht so eine bildhafte Vorstellung von Dämonen, aber es ist jetzt nicht so, dass es klingt wie wow, cool, ne? Sondern ist ja schon ein bisschen doof so. Und ich wollte ja auch irgendwie, glaube ich, wieder zu der Gruppe dazugehören. Das war mir, glaube ich, schon auch ein Anliegen. Ja, und dann habe ich zwei Nächte, glaube ich, nicht geschlafen, weil ich war total durch, ne? Also ich war wirklich irgendwie emotional völlig destabilisiert und habe dann gesagt, okay, also wenn das jetzt hier die große Chance ist, irgendwie das mit Gott ins Reine zu kriegen, dann machen wir das jetzt, ne? Ja, und dann haben wir das gemacht und das hätten wir lieber nicht tun sollen, glaube ich, aber das ist so.
Und das war ja eine sehr traumatische Erfahrung für dich, ne? Hast du das mal in der Therapie aufgearbeitet? Mhm. Ist es so, wenn du heute darüber redest, dass es dich retraumatisiert oder kannst du Elemente davon wiedergeben, wo du sagst, okay, dass wir, weil jetzt ist es für uns gerade eine Blackbox, ne, wo wir wissen, du bist da reingegangen, du warst da 10 Stunden, glaube ich, ne, waren's, und du bist da wieder rausgekommen, das hat einen anderen Menschen aus dir gemacht.
Genau, ich kann ein bisschen was dazu erzählen, also ich sage vielleicht eben was zum Therapeutischen davor. Ich habe vor vielen Jahren eine Psychoanalyse gemacht, die überhaupt nichts geholfen hat und mache jetzt eine, sozusagen, weil ich das damals auch nicht geschnallt habe, und mache jetzt eine spezifische Traumatherapie. Bei mir ist eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert. Ich habe die. So. Mhm. Und das ist eine Therapie, die arbeitet mit so einem Verfahren, das, ich kann mir nie merken, wie es ausgeschrieben heißt, aber es heißt EMDR. Das ist so ein Verfahren, wo man quasi mit so optischen oder visuellen Reizen arbeitet. Und im Rahmen dieser Therapie, ich habe ja ungefähr vor einem Jahr entschieden, meine Geschichte öffentlich zu machen, haben wir auch natürlich genau überlegt und bearbeitet, was erzähle ich an welcher Stelle wie. Ne? Genau. Mhm. Also um das nochmal einzuordnen. Genau, ich erzähle nicht, was mir in diesen 10 Stunden konkret passiert ist, aber es gibt eine Begrifflichkeit dafür, die wir in der Therapie entwickelt haben, und die heißt massive körperliche und sexuelle Gewalt. Ich kann sagen, dass ich in einem Raum war, alleine als junger Mensch mit vielen Erwachsenen, also mehreren, 6, 7, die ganze Zeit gebetet haben, gesungen haben, mich massiv angegangen haben in dieser Zeit. Es war eine Situation, wo ich bis heute sagen würde, dass ich nicht wusste, ob ich da leben wieder rauskomme. Ja, mir ist körperliche Gewalt angetan worden, sexuelle Gewalt ist mir angetan worden, aber das erzähle ich nicht im Detail sozusagen. Also das ist einfach auch nicht aussprechbar. So. Und deshalb glaube ich auch, dass das sehr viel mit Macht zu tun hatte, was da passiert ist. Ne? Also dass da durchaus auch so eine Dominanz Elemente mit drin waren, die das getragen haben.
Also die Möglichkeit besteht, dass der Gruppenleiter eigentlich seine eigenen sexuellen Fantasien oder Präferenzen über diese Maßnahme ausgelebt hat unter dem Deckmantel?
Ohne was über die sexuellen Präferenzen von dem Typen zu wissen, mit dem, was ich erlebt habe, würde ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich, hat das zumindest einen Anteil damit daran gehabt. Aber es lief halt immer unter dieser Geschichte von, da ist ein Dämon in dir drin, ne? Also der hat ja auch irgendwann nicht mehr mit mir geredet, sondern immer nur mit diesem Dämon geredet und hat das sozusagen genutzt, um sich da, ja, einfach auch, also um Macht über mich zu entwickeln.
Kannst du dich noch an das Ende erinnern von dieser Maßnahme?
Was die gemacht haben, das, also wenn man das so rekonstruiert, dann, wenn ich jetzt so einen analytischen Blick drauf werfe, würde ich sagen, das ist echt, also sagen wir mal, strategischer Perfidie eigentlich gar nicht zu überbieten. Die haben behauptet, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass irgendwo anders auf dem Festland, irgendwo in Süddeutschland, würde ein anderer Bruder aus ihrer Gemeinschaft, also ein anderes Mitglied dieser Gemeinschaft, diesen Prozess begleiten. Und dann haben die immer mit dem telefoniert und der hat immer so Status-Updates gegeben, also wie es gerade um mich steht, obwohl der ja nicht dabei war. Also der hat wieder Visionen gehabt wahrscheinlich, ne? So, und hat dann sozusagen irgendwie immer so eine Bilder erzählt. Also eins weiß ich noch, ich weiß nicht mehr alle, aber eins war irgendwie, es liegt ein gebrochenes Herz in trübem Wasser. Und das war dann halt quasi offensichtlich so, wir sind noch nicht durch, ne, so, also müssen wir noch ein bisschen weiter austreiben, so. Und irgendwann hat der wohl offensichtlich gesagt, okay, oder irgendjemand hat erzählt, er hätte gesagt, also jetzt sieht er irgendwie das klare Licht in meinem Leben, bla bla bla, so.
Wo waren die anderen alle, also diese ganzen Jugendlichen?
Die waren auf dem Ausflug.
Du bist also als einziger da geblieben, ja, mit diesen
6, paar von den Erwachsenen, genau.
Gab es auch Erwachsene in der Gruppe, die Einhalt geboten haben?
Ja.
Die waren alle voll auf diesem Trip.
Ja, die wollten ja was Gutes.
Also glaubst du das heute auch immer noch, dass sie was Gutes
wollen? Nein. Okay. Ich glaube aber, dass die getragen waren von einem Narrativ, dass sie was Gutes tun. Also die haben ja sozusagen aus einem dämonisch verstrickten, verlorenen Menschen einen geretteten Menschen gemacht. Das ist ja die Narration. So.
Ja.
Und natürlich gibt es darunter Motive. andere Motive wahrscheinlich, aber ich vermute, dass die das schon geglaubt haben, weil sonst hätten die das, was da passiert ist, nicht zugelassen.
Aber kann das ein normaler Mensch glauben, wenn sexuelle Gewalt stattgefunden hat? Kann das ein normaler Mensch glauben, wenn er das sieht, dass das zum Austreiben von Dämonen ist? Also
ja, weil das sozusagen ja nicht an mir stattgefunden hat oder nicht, also das meine ich, wenn ich sage, der Typ hat immer mit dem Dämon geredet, ne?
Aber der Dämon hat ja in deinem Körper stattgefunden, deswegen hat es ja mit deinem Körper stattgefunden.
Genau, aber es war ja nicht mein Wille. Das ist die Logik.
Okay, also hat er nicht mit deinem Körper was gemacht, sondern mit dem Körper, der von dem Dämon...
Ja, er hat es schon mit meinem Körper gemacht, aber das, was da in meinem Körper passiert ist, war nicht ich, sondern das war der Dämon.
Okay.
Und alle sechs Menschen, die da waren, glaubten tief verankert daran, dass es hier um eine dämonische Heilung oder spirituelle Heilung geht.
Ja, ich kann es nicht anders rekonstruieren. Ich kann ja nicht in die Menschen reingucken, aber ich würde vermuten, ja.
Das fällt mir sehr schwer, das zu glauben, dass alle Menschen, die dort waren, dass keiner von denen sagt, hey, ich bin hier wegen der...
Die waren schon Jahre gebrainwashed, muss ja auch
sein. Das muss ja so sein.
Also, was sie glauben und was sie manchmal nicht glauben, das ist so krass und du kommst da auch nicht rein. Weil in dem Moment, wo die anfangen zu zweifeln, bricht alles zusammen. Ja. Das ist das Problem.
Also auch, na, wenn du dir vorstellst, also ich war in der evangelischen Landeskirche, das ist ja was ziemlich Moderates. Und da wäre schon viel soziales Gefüge weggebrochen. Wenn du aber in so einer engen Gemeinschaft lebst, wo Leute quasi permanent aufeinander hängen und du fliegst da raus. Na, das ist ja, wenn du Zeugen Jehovas, das ist ein krasses Beispiel, da darf man ja nicht mal miteinander reden hinterher. Ja, da fällt dein ganzes soziales Leben weg. Auf einmal. Ja. Alle deine Freundinnen schaffen, deine Eltern, wenn es schlecht läuft.
Ja. Alles. Ja,
alles.
Das fühlt sich an wie Tod.
Am Ende. Genau. Und ich glaube auch, diese Idee davon, Leute retten zu müssen, die ist so... Das gibt dem Ganzen ja überhaupt erst die Möglichkeit zu existieren. Also es ist ja das eine zu sagen, ich habe irgendwie eine spirituelle Praxis für mich. Ne? Also was ich nicht mache, morgens den Sonnengruß oder ich bete morgens eine halbe Stunde oder irgendwie sowas. Da würde ich sagen, okay, das ist dein eigenes Bier. Ne? Mhm. Also kannst du machen, kannst du lassen, kannst auch irgendwie morgens, weiß ich nicht, nackt durch den Garten rennen, wenn du da Bock drauf hast, wenn da Sonnenstrahlen über dich drüber kommen. Aber in dem Moment, wo sich das nach außen richtet, da wird es ja problematisch. Also wo ich glaube, dass ich die alleinige Wahrheit habe und mein Job eigentlich wirklich darin besteht, dass sich mein Christsein daran zeigt, sozusagen, dass ich andere Leute retten kann oder muss, weil das in der Bibel steht. Das Sendungsbewusstsein muss man erstmal haben. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch, wenn du das irgendwie 15 Jahre machst und da, ich weiß nicht, wenn ich nicht schwul gewesen wäre, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob ich sozusagen so einen Bruch hingekriegt hätte. Ne? Also ich kann das nicht genau sagen.
Vielleicht wärst du 10 Jahre später einer
gewesen. Vielleicht hätte ich einen Dämon ausgetrieben, ich habe keine Ahnung.
Man weiß es nicht.
Nee, man weiß es nicht. Gott sei Dank, ich will das auch lieber nicht wissen, weil das ist nicht die Version von mir selber, die ich besonders bevorzugen würde.
10 Stunden sind vergangen, du kamst da raus. Mit welchem Gefühl?
Also ich habe, und das ist glaube ich tatsächlich so eine der Traumafolgen, also vielleicht muss man das nochmal einordnen, ne? Das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe oder was ich erzählen konnte, dass ich das weiß, das weiß ich so ungefähr seit 2 Jahren.
Das war alles
wieder. Das war alles weg. Also ich wusste, ich habe jahrelang, das war eine lustige Partygeschichte, ne? Ja, Dämonenaustreibung gehabt. So, ich habe keine Erinnerung gehabt, was da passiert ist. Und das ist jetzt im Rahmen sozusagen, also es hat sich dann irgendwann einfach manifestiert, dass es mir halt körperlich und psychisch sehr schlecht ging und ich dann irgendwie überlegt habe, okay, offensichtlich muss ich nochmal eine Therapie machen. Und selbst da war mir noch nicht ganz klar, warum. Ne? Und das ist im Rahmen dieser Therapie, es sind so ganz langsam und auch wirklich sehr vorsichtig diese Erinnerungen zurückgekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, ich erinnere immer noch nicht alles.
Krass, ne?
Lege da auch keinen gesteigerten Wert drauf im Moment. Ne? Also das
mir Weil reicht. Jede Erinnerung bringt auch Schmerz zurück.
Ja, natürlich.
Das ist das Krasse an unserer Psyche, wie sie funktioniert und wie sie schmerzhafte und traumatisierende Erlebnisse wegpackt und dann zum Vorschein kommen lässt, wenn du quasi bereit dafür bist, sie zu verarbeiten.
Genau.
Es ist ein krasses Meistersystem eigentlich. Ne?
Ja. Und der Kack ist halt, ne, dass diese weggepackten Sachen halt irgendwann giftig werden können.
Sie werden giftig, weil sie dein Unterbewusstsein lenken und dich damit lenken.
Genau.
Das ist halt, also das ist immer die Frage, ne, sollte man traumatisierende Erlebnisse aufarbeiten oder nicht? Also es gibt kein richtig oder falsch da, aber das, was man wissen muss, ist, dass sie in irgendeiner Form Einfluss auf dein Bewusstsein haben.
Ja, genau.
Egal, ob du dich dran erinnerst oder nicht.
Ja.
Also ich habe mal jemanden gesprochen, der wurde von seiner Tante missbraucht und der hatte sein erstes Erlebnis, dass er sich überhaupt daran erinnert hat, mit 26, als er in einer Schauspielsituation mit einer Frau war und auf einmal angefangen hat zu schreien, weil es so lange in seinem Unterbewusstsein war. Okay, du bist da rausgekommen nach 10 Stunden.
Ja, also ich glaube, ich habe mich ziemlich gerettet gefühlt. Ne? Ich glaube, ich war aber auch ganz schön froh, dass ich da jetzt irgendwie tatsächlich lebend rausgekommen bin. Also dieses Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da lebend rauskomme oder nicht, das war schon sehr real. Das kann ich inzwischen auch wieder nachfühlen tatsächlich. Ne? Das war sehr bedrohlich. Dann habe ich tatsächlich erstmal nicht viele Erinnerungen an, also ich glaube, danach war einfach diese Freizeit irgendwann zu Ende. Und dann war ich irgendwie zu Hause. Ich vermute, dass ich meinen Eltern schon auch irgendwie glücklich erzählt habe, jetzt irgendwie hier Heiliger Geist immer drin, alles prima. Natürlich konnten wir nicht drüber reden, warum. Ne? Und ich habe dann aber schon relativ schnell nach so ein paar Wochen so, heute würde ich sagen, das waren glaube ich so Panikzustände gekriegt. Weil A, habe ich halt gemerkt, naja, ich finde halt immer noch Stefan heißer als Ulrike. Also irgendwie hat es nicht geklappt. Ne? Also die Konversionsmaßnahme sozusagen hat nicht so funktioniert, wie sie sollte. Und ich hatte auch immer Angst, dass dieser Typ, also ich meine, die kamen irgendwo von weit weg. Da gab es eigentlich keine geografischen Berührungspunkte, aber ich hatte Angst vor dem. Ne? Und es ist halt ein Täter, ne? So gewesen. Mhm. Das habe ich aber damals ja gar nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, was mir da passiert ist. Ne? Das ist ja auch eine sehr neue irgendwie Lesart dieser Geschichte, die ich so entwickeln konnte. Und ich hatte wirklich, glaube ich, einfach, ja, ich hatte Angstzustände, Panikattacken. Also ein Auto neben mir gehalten hat, bin ich irgendwie fast in die Wiese gesprungen. Ne? So, weil der da aussteigen könnte und das dann wieder von vorne losgeht. Mhm. Und das hat relativ viel kaputt gemacht, glaube ich. Ne? Also weil das, was ich dann eigentlich hätte so anfangen können, so mit 15, also vielleicht mich dann wirklich mal zu verlieben oder irgendwie mal rumzumachen oder so, das hat dann nicht mehr stattgefunden, weil das war ja mit einem viel höheren Verbot bewährt als vorher. Ne? Also dieses Ereignis hat so stark gewirkt, dass es mir tatsächlich irgendwie über 6, 7 Jahre jegliche Möglichkeit genommen hat, überhaupt mein Begehren, etwas Positives zu erleben. So.
Wann und wie konntest du dich davon lösen? Also das ist ja wahrscheinlich schrittweise gegangen, aber wann hast du das erste Mal gedacht, mein sexuelles Begehren oder mein Verlangen nach Körperlichkeit mit einem anderen Menschen, einem anderen Mann, ist größer als dieses Verbot, was im Raum steht?
Ich habe nach dem Abi eine Ausbildung angefangen, also mehrere, aber dann eine, bei der ich geblieben bin, in der Behindertenhilfe und hatte da einfach das große Glück, einen schwulen Chef zu haben und damit zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich, so ein lebendiges, normales, lebendiges Vorbild von der schwulen Identität. Und das war, glaube ich, so ein erster Schritt in so eine Richtung, ne? Zu sagen, okay, das ist irgendwie, ist okay. Ne? Also man kann, offensichtlich stirbt er nicht jeden Tag, weil er schwul ist, also offensichtlich ist er noch da und er war auch in der Beziehung damals und so und wirkte irgendwie auf mich relativ glücklich. Und das waren so die ersten Schritte, glaube ich. Und dann habe ich auch schon im Rahmen meiner Ausbildung angefangen, damals noch bei Lambda irgendwie, also ich habe ein Praktikum bei Lambda gemacht, wir mussten so Praktika machen in dieser Ausbildung und habe da irgendwie andere schwule Leute kennengelernt und habe mich engagiert. Und ich glaube, das war mein Weg in so eine schwule Welt oder in so eine queere Welt, also über Engagement. Und das mache ich ja bis heute so, ne? Also das ist so mein Zugang gewesen. Und dann bin ich nach Oldenburg gegangen zum Studieren 2000 und da war ich dann in einer, damals hießen die Dinger noch schwul-lesbisch, Jugendgruppe. Und das waren auch so meine ersten, glaube ich, so Schritte in so ein ganz normales, schwules Jugendlichsein. Dann halt mit 25, ne? Machen andere mit 14, aber das ist, glaube ich, nicht nur meine Geschichte. Also das geht vielen schwulen Männern aus der Generation so.
Blieb das noch im Hinterkopf, dieses eigentlich machst du da gerade was Verbotenes? Eigentlich machst du was? Weil davon sich zu lösen, das habe ich, also ich möchte es jetzt nicht mit den Zeugen Jehovas vergleichen, aber ich weiß ja, mein Weg draus und das hat jetzt, ich meine, war nicht so fest verankert wahrscheinlich wie bei dir, aber es hat Jahre gedauert, bis ich irgendwann mal davon losgekommen ist, dass mich Jehova dafür bestrafen wird, was ich jetzt gerade mache.
Also ich kann dir nicht mal sicher beantworten, ob ich heute an einem Punkt bin, dass ich sagen kann, ich bin da raus, ne? Also ich bin heute 100 Schritte weiter als damals. Also ich hatte dann auch 2 kurze Beziehungen und so. Und in dieser Oldenburger Zeit, also da konnte ich auch daten und das hat auch ganz gut funktioniert, aber das hat sich irgendwann auch wieder so gegeben. Ne? Und eine Traumafolge ist, also das ist so was mir auch in den letzten Jahren erst so klar geworden ist, dass ich mich eigentlich auch dieser schwulen Welt in gewisser Weise nur so bedingt zugehörig fühle. Ne? Also klar, ich engagiere mich ganz viel, ich bin mache Workshops, halte Vorträge, schreibe Artikel. Also ich mache schon wirklich viel, hab viele Leute kennengelernt. Aber so ein ganz normales schwules Leben ist da bei mir nie rausgekommen. Ne? Und das habe ich lange als so ein persönliches Defizit erlebt. Also dass ich irgendwie dachte, okay, ich bin halt scheiße und keiner will mich oder so. Und inzwischen würde ich sagen, das ist eine klassische Folge von menschengemachter Gewalt. Ne? Also dass menschengemachte Gewalt passiert ja in Beziehungen. und lädt damit ja quasi Nahbeziehungen auch auf.
Okay, das heißt, wenn du heute körperlichen Kontakt mit einem anderen Mann hast, welche Traumafolgen hast du?
Ich habe einfach seit Jahren keinen körperlichen Kontakt mehr mit anderen Männern.
Weil das nicht geht für dich?
Ich glaube, es würde schon gehen, aber es ist nicht so, es ist ein bisschen voraussetzungsvoll, ne? Also ich kann nicht so gut, also das schwule Dating ist ja oft sehr, sagen wir mal, direkt.
Ja.
Und auch oft, so glaube ich, für viele Leute funktioniert es ziemlich gut, dass sie einfach sagen, ja, ich lerne jetzt jemanden kennen, gehe ich mit ihm ins Bett. Mhm. Ne? Ich will das gar nicht abwerten. Ich finde das völlig unproblematisch. Ne? Also ich finde so ziemlich alles, was irgendwie auf einer konsensuellen Ebene abläuft, völlig unproblematisch. Aber für mich ist das schwieriger. Also ich kann nicht einfach, also so Darkroom oder so wäre für mich undenkbar, weil das einfach für ein gefährlicher Ort für mich wäre, weil da nicht Konsens hergestellt werden kann und Grenzen gesetzt werden können. Zumindest ist es für mich schwieriger, da Grenzen zu setzen.
Und unterbewusst, glaubst du, befindest du dich dann wieder in diesem Raum? Ein Teil von dir?
Ich glaube schon, ja. Na, also ich glaube, da aktualisieren sich so verschiedene Sachen. Also Traumafolge bedeutet ja, also zum einen bedeutet es oft eben so eine irre Einsamkeit, aber es bedeutet eben auch entweder ein Bedürfnis nach Flucht oder nach Kontrolle. Ne? Das sind ja so die beiden Traumamöglichkeiten, die man hat aus dem Trauma raus. Also entweder draufhauen oder wegrennen. Und ich glaube, ich tendiere oft dazu, eher wegzurennen. Und natürlich hat das was damit zu tun. Ne? Also ich bin sicherlich auch verletzlicher auf dieser Ebene als andere Leute, weil ich einfach eine große Verletzung erlebt habe. Und dann ist es halt irgendwie nicht mehr so einfach. Ne? Also ich kann dann nicht einfach irgendwie Grindr nutzen und dann irgendwie so sagen, ja, ich komme in einer halben Stunde vorbei und wir vögeln irgendwie, sondern das funktioniert für mich tatsächlich nicht gut.
Ja, also was meine Erfahrung zumindest mit sexuellem Missbrauch ist, der stattgefunden hat, da geht es nicht selten in zwei Richtungen. Entweder, dass du eigentlich keine Sexualität mehr so richtig leben kannst oder du lebst Sexualität stärker aus.
So Hypersexualisierung dann, genau.
Ja.
Wow. Und die zweite Variante klingt ja immer ein bisschen attraktiver, ne? Ist sie aber, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube auch, wenn man sehr, sagen wir mal, sich gar nicht mehr zur Kenntnis nimmt und sehr intensiv in unterschiedliche sexuelle Kontakte reingeht, dass das für die Seele, glaube ich, am Schluss oder für die Psyche auch nicht besonders gesund ist. Ne? Also jetzt nicht im Sinne zu sagen, wenn jemand mit vielen Leuten Sex hat, ist er irgendwie gestört. Das meine ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, wenn du das als Kompensation für so eine Traumafolge nutzt, dann ist das nicht ein guter Weg.
Die Frage ist immer, wann fängt die Kompensation an? Ne? Also das ist für mich immer die große Frage. Ich kann es nicht beantworten. Also es ist schon eine krasse Sache.
Ich glaube, dass man das auch gar nicht kollektiv beantworten kann. Ich glaube, das sind immer individuelle Geschichten. Wir haben ja alle sowas wie eine sexuelle Sozialisation auch. Ne? Und warum jetzt der eine draufsteht, dass man ihm irgendwie einen Turnschuh ins Gesicht hält und der andere irgendwie draufsteht, jemanden zu ficken. Also who knows, ne? Vielleicht muss man das auch nicht immer irgendwie erklären können. Also es gibt ja, gerade wenn Leute so auf SM oder so stehen, da gibt es ja oft so Ideen, dass das irgendwie auch so Missbrauchsgeschichten mehr gegeben hat oder so. Das finde ich problematisch, da eine Kausalität herzustellen. Ne? Also das kann man für sich selber, glaube ich, schon machen.
Mhm. Aber von außen ist es schwierig.
Genau.
Mhm. So. Letztes Jahr, 2020, wurde die Konversionstherapie oder die Konversionsmaßnahmen erst verboten. Warum so spät? Was glaubst du?
Naja, verboten wurden nicht Konversionsmaßnahmen, verboten wurde, dass Jugendliche ohne Einwilligung der Eltern solchen Maßnahmen unterzogen werden. Das muss man schon sehr genau sagen. Also das Gesetz erlaubt Konversionsmaßnahmen für Erwachsene und es erlaubt es auch, wenn Mama und Papa sagen, der Joshua soll nicht auf den Thorsten stehen, dann erlaubt es das auch. Also mein Fall wäre geschützt gewesen durch dieses Gesetz.
Nicht
weil
mit dem Einverständnis.
Meine Eltern wussten das ja gar nicht, ne? Ich glaube, so spät. Ja, das ist eine schwierige Frage. Nee, vielleicht ist sie gar nicht so schwierig. Also ich glaube, erstmal gibt es relativ wenig Wissen über dieses Thema, auch in der Community, also auch in der queeren Community gibt es relativ wenig Leute, die Ahnung davon haben. Ich habe also schon für mehrere Bildungsprojekte, zum Beispiel Workshops zum Thema auch überhaupt radikale Religiosität gemacht, damit die ein Gefühl dafür haben, dass es sowas gibt, weil viele Leute in den queeren Kontexten eher so säkulare Leute sind, ne, die halt... Ja, also wenn du in Berlin aufwächst, dann kommst du mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal nicht damit in Berührung. Ne? So am Land ist es sicherlich noch anders, aber viele queere Menschen haben keinen Bezug zu, gerade zu so radikalen Religionen. Gibt es natürlich auch, aber also es gibt ja auch so eine Gruppe von evangelikalen Christinnen, die schwul, lesbisch und bi sind. Zwischenraum heißt die. Ne? Das gibt es auch, aber das ist natürlich eine kleine Geschichte. So, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, es gibt in Deutschland auch vielleicht wenig offensichtliche Konversionsangebote. Also wenn man sich die Vereinigten Staaten anschaut, wo es ja so richtige Bootcamps gibt, ne, und wo das auch viel institutionalisierter ist, weil der Evangelikalismus da auch viel stärker gesellschaftlich da ist, da ist es anders. Da würde man es aber auch nicht verbieten können, weil es da unter Religionsfreiheit fällt. Und dann ist es, glaube ich, auch so, dass es eben nicht viele Leute gibt, die darüber sprechen.
Hat gar keine Lobby.
Nee. Ja, also ich beschreibe mich ja in solchen Kontexten als Überlebender und grenze das von den Opfern ab, weil nicht alle Opfer überlebt haben. Also es gibt Leute, die sind daran verreckt. So. Also nicht
innerlich.
Nicht, genau, also nicht an der konkreten Maßnahme, aber sicherlich daran, dass sie hinterher nicht mehr leben konnten. Ja? So.
Ist dein Glaube daran verreckt?
Ja, klar. Also ich bin Soziologe, ne? Für mich ist Religion was gesellschaftliche Ordnung herstellt und also ich bedauere das manchmal, dass ich irgendwie nicht mehr glauben kann, aber mein Blick auf Religion hat sich dadurch also deutlich geändert.
Was mich mal nochmal interessieren würde, ob du was zu den Tätern weißt, ich nenne sie jetzt einfach mal so, oder ob das vielleicht sogar noch praktiziert wird im Hintergrund und ob es dieser Kirche oder diese Formdaten vielleicht sogar noch auf dieser Insel oder woanders in anderen Institutionen noch gibt.
Also die waren ja nur auch 2 Wochen auf der Insel. Das war ja nicht auf der Insel, in der Kirche, sondern das kam irgendwo anders her. Also ich habe mich mit denen nie wieder beschäftigt. Ich habe auch keine große Lust, mich mit denen zu beschäftigen. Ich möchte denen keine Aufmerksamkeit mehr geben. Dass Konversionsmaßnahmen in Deutschland praktiziert werden, wissen wir nicht empirisch, aber anekdotisch. Ich kenne viele Geschichten von vielen Leuten. Es gibt ein paar Leute, die so wie ich öffentlich darüber sprechen. Es sind sehr wenige. Aber es gibt im Hintergrund durchaus auch Leute, die das erlebt haben. Da müsste man sich jetzt halt auch nochmal, glaube ich, drüber unterhalten, in welchen Formen das vorkommt. Also was ich erlebt habe, ist halt eine Form von Konversionsmaßnahme. Es gibt auch Organisationen, die Lebensbegleitungskurse machen, ne, oder seelsorgerliche Unterstützung. Es gibt immer noch PsychotherapeutInnen, die sowas machen. Also das ist sozusagen ein sehr heterogenes Feld, in dem das alles stattfindet. Deshalb ist das auch mit so einem Gesetz so schwierig zu fassen.
Ja. Ne? Also das ist nämlich das, was ich auch dachte. Es wurde verboten vom Gesetz, aber ich wüsste nicht, was dieses Gesetz im konkreten Fall, wenn mir jetzt deine Geschichte hätte bringen können. Also weil, dass man ja gar nicht genau so herausfinden kann, was da jetzt genau passiert. Also das Ding festzumachen, ist ja unfassbar schwierig.
Aber irgendwas muss das Gesetz doch bringen.
Genau, also was das Gesetz vorsieht, und das ist wirklich gut, es sieht einmal vor, dass es ein Präventionsprogramm geben wird, also Aufklärung, Bildung, Aufklärung. Mhm. Und es sieht ein spezifisches Beratungsangebot für Menschen, also die Opfer geworden sind von Konversionsmaßnahmen vor. Und das ist das, was das Gesetz kann, glaube ich, ne? Und wo es auch sinnvoll wird.
Clemens, vielen Dank, dass du uns so offen in deine Geschichte mitgenommen hast.
Ja, danke für die Einladung.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.